Man kann es als ein drittes Kennzeichen seiner Schwäche ansehen, dass er mit der Zunahme derselben zugleich alles Zeitmaß, besonders in kleinen Abschnitten derselben, verlor. Eine Minute und ohne alle Übertreibung ein weit kleinerer Zeitraum schien eine ganz unverhältnismäßig lange Zeit für ihn zu sein. Er konnte sich durchaus nicht davon überzeugen, dass die Besorgung einer mit der schnellsten Geschwindigkeit beendigten Sache nicht lange gedauert hätte. Am Anfange seines letzten Lebensjahres fiel es ihm, wieder seine sonstige Gewohnheit, bisweilen ein, nach vollbrachter Mahlzeit am Tische, noch in der völligen Stellung der Speisenden, mit seinen Tischgästen, besonders aber, wenn ich bei ihm speisete, eine Tasse Kaffee, wobei ich wieder meinen Wunsch, eine Pfeife Tabak rauchen musste, zu trinken. Er freute sich schon den Tag vorher auf meine Anwesenheit, den Kaffee und die Pfeife, bei welcher letzteren er aber nie Gesellschaft leistete, außerordentlich. Er sprach über Tische schon oft davon, hatte diesen Umstand sich in sein Büchelchen, das ich ihm statt jener Zettel verfertigen ließ, aufgezeichnet. Da dieser neu erfundene, der Verdauung nicht eben vorteilhafte Nachtisch die Mahlzeit oft verlängerte und mir zu viel Zeit nahm, so suchte ich, wenn es möglich war, demselben auszubeugen. Oft war er bei Tische in Gesprächen so vertieft, dass er es vergaß, dass ich, sein ex officio rauchender Gast, am Tische säße. Die Sache blieb dann bisweilen auf sich beruhen, welches ich auch umso lieber sah, weil ich vom Kaffee, diesem ihm ungewöhnlichen Getränke, mehrere Beunruhigung bei ihm in der Nacht befürchtete. Gelang aber der Versuch nicht, den Kaffee in Vergessen zu machen, so kam die Sache etwas übel zu stehen, besonders wenn es schon spät an der Zeit war. Die Äußerungen einer doch noch immer sanften Ungeduld waren bisweilen sehr naiv und reizten zum Lächeln. Es sollte der Kaffee auf der Stelle, ein ihm gewöhnlicher Ausdruck, geschafft werden. Alle Vorkehrungen waren an dem Tage, an welchem ich bei ihm speisete, schon zur schnellsten Bereitung desselben getroffen. Es durfte an dieses ihm so wichtige Werk zu seiner Vollendung nur die letzte Hand angelegt werden. Pfeilschnell eilte der Bediente, den Kaffee in das schon kochende Wasser zu schütten, ihn aufsieden zu lassen und heraufzubringen, doch währte ihm diese kurze, dazu erforderliche Zeit unausstehlich lange. Auf jede Vertröstung erwiderte er etwas anderes und war über Abänderung der Formel nie verlegen. Sagte man, der Kaffee wird gleich gebracht werden, so erwiderte er, ja, wird. Das ist der Knoten, dass er erst gebracht werden wird. Hieß es, er kommt bald, so fügte er hinzu, ja, bald. Eine Stunde ist auch bald, und so lange hat es schon der Zeit gedauert, als es auch bald hieß. Endlich sagte er mit stoischer Fassung, nun, darüber kann ich sterben, und in jener Welt will ich keinen Kaffee trinken. Er stand auch wohl vom Tische auf und rief zur Türe hinaus, und das ziemlich verständlich, Kaffee, Kaffee! Hörte er endlich den Diener die Treppe hinaufkommen, so rief er jauchzend, »Ich sehe Land«, wie der Matrose vom Mastkorbe. Auch das Kaltwerden des Kaffees erforderte eine für ihn zu lange Zeit, ob er gleich in mehrere Tassen umgegossen wurde. War er endlich zum Genuss völlig fertig, so hörte man auch wohl ein heißer »Courage, meine Herren«, bei dessen Aussprache, besonders des zweiten Wortes, er das »R« aus Freude außerordentlich schärfte und, wenn alles genossen war, ein »Und hiermit basta«, welchen Ausdruck er mit einem Tempo, mit dem er die Tasse stark hinsetzte, gewöhnlich begleitete. Um ihm manche Ungeduld zu ersparen, hielt ich jede, von ihm etwa verlangte und dem Verderbnis nicht so leicht ausgesetzte Sache vorrätig oder ließ sie von mir holen. Diese Maßregel erleichterte ihm seine sonst so freudenleeren Tage ungemein. Ja, er fing an zu glauben, dass er ohne meine Beihilfe nicht wohl bestehen könnte. Ich richtete mich daher so ein, ihn täglich eine halbe Stunde zu besuchen. Nach dem bereits Angeführten war zu vermuten, dass die bemerkten Idiosynkrasien Kants bei zunehmender Schwäche leicht in eine Art von Eigensinn übergehen würden, der in einem genaueren Umgang mit ihm manche Unannehmlichkeiten hätte herbeiführen können. Ich bestimmte mir also die nötigen Grundsätze, die ich beobachten wollte, um ihm und mir die Lage zu erleichtern. So sehr ich den großen Mann verehrte, so erlaubte ich mir doch nie irgendeine Schmeichelei, urteilte mit Freimütigkeit, jedoch ohne auf die entfernteste Weise anmaßend zu sein, und bestand mit Beharrlichkeit auf dem, was ich als entschieden nützlich und gut für ihn erkannte. Dieses Betragen war es ohne Zweifel, was mir sein Vertrauen immer mehr erwarb. Kant, als edler Mann, verabscheute nicht so sehr als elende Kriecherei. Mit seinen zunehmenden Jahren schlichen sich manche irrige Meinungen, mancher ungegründete Verdacht, manche mürrische Äußerungen gegen sein Gesinde ein. In den meisten Fällen, wo er fehlte, beobachtete ich ein tiefes Stillschweigen. Fragte er mich, wo er Unrecht hatte um meine Meinung, so sagte ich mit Freimütigkeit, dass ich aus diesen oder jenen Gründen, die ich nach Maßgabe der Sache anführte, nicht seiner Meinung sein könnte. Ein entgegengesetztes Betragen, Schmeichelei und Parteilichkeit wären gewiss die sichersten Mittel gewesen, mich seines Vertrauens und seiner Achtung verlustig zu machen, weil jeder edle Mensch sich lieber sanften und mit Gründen unterstützten Widerspruch als feige und parteiische Nachgiebigkeit gefallen lässt und man diejenigen, die sich jemandes übereilten Urteilen und unzulässigen Wünschen bequemen, nach kälterer Beurteilung und ruhigerer Prüfung gewöhnlich mit tiefer Verachtung bestraft. In früheren Jahren war Kant zwar keines Widerspruchs gewohnt, sein durchdringender Verstand, sein ihm stets zu Gebot stehender, nach Umständen oft kaustischer Witz, seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, vermöge welche er sich in jedes Gespräch einlassen, sich keine fremde Meinung oder keine Unwahrheit aufbinden lassen durfte. Seine allgemein anerkannte edle Gesinnung, sein streng moralischer Lebenswandel hatten ihm eine solche Superiorität über andere verschafft, dass er vor ungestümem Widerspruch sicher war. Wagte es dennoch jemand in Gesellschaften, ihm zu laut oder auf eine witzig sein sollende Art zu widersprechen, so wusste er durch unerwartete Wendungen das Gespräch so zu leiten, dass er alles für seine Meinung gewann und so der kühnste Witzling schüchtern und stumm gemacht wurde. Es war daher eine kaum zu vermutende Erscheinung, dass er meine beigebrachten Gründe zwar mit prüfendem Ernst, jedoch ohne Unwillen ruhig anhörte. So liebenswürdig blieb der große Mann, auch selbst als schwacher Greis. Oft ohne den mindesten Anstand, ohne Einwendung, gab er seinen heißesten Wunsch auf, wenn ich ihm denselben als seiner Gesundheit nachteilig vorstellte, und entsagte selbst langen Gewohnheiten, wenn ich ihn darauf aufmerksam machte, dass sein jetziger Zustand eine Änderung in denselben erfordere. Hatte er sich dann einmal aber an die neue, bessere Ordnung der Dinge gewöhnt, und die Vorteile meiner Vorschläge eingesehen, so dankte er mir mit vieler Rührung für meine Beharrlichkeit. Ich vermied es sorgfältig, ihm geradezu zu widersprechen, wartete gemeiniglich einen gelegeneren Zeitpunkt, eine ruhigere Lage bei ihm ab, wiederholte aber dennoch unermüdet meine Vorschläge, wenn er ja einige derselben sogleich anzunehmen Bedenken trug, bis sie endlich durchgingen. Er schlug mir daher auch nie etwas geradezu ab. Seine Bitte um Dilation der Ausführung eines Vorschlags war oft rührend, besonders wenn Wäsche gewechselt werden sollte. Ich machte daher schon frühere Anträge dazu, um durch einigen Aufschub doch nichts für seine Reinlichkeit zu verlieren. So sehr Kant zu dieser geneigt war, so angelegentlich protestierte er doch gegen die Anwendung jener Reinlichkeitsregel unter dem Vorwande, dass er nie transpiriere. Mit jedem Tage nahm meine Anhänglichkeit an ihn zu. Welches empfindende Herz fühlte nicht das Ehrenvolle des Berufes, die Stütze eines ehrwürdigen Greises zu sein, der die Bürde des Alters so mutvoll und standhaft trug? Wer hätte nicht willig zu ihrer Erleichterung untertreten wollen? Ein vorteilhafter Umstand war es für mich, dass ich ihn schon morgens um 5 Uhr sprechen konnte. Erlaubten meine Geschäfte es nicht, die gewöhnliche Zeit zwischen 9 und 10 einzuhalten, so wählte ich die früheren Morgenstunden zu seinem Besuch. Jeder Tag brachte mir Gewinn, denn täglich entdeckte ich eine liebenswürdige Seite seines guten Herzens mehr. Täglich erhielt ich neue Versicherungen seines Zutrauens. So verschieden auch die Situationen und Verhältnisse waren, in denen ich ihn zu beobachten Gelegenheit hatte, so habe ich doch stets große Tugenden neben nur kleinen Fehlern an ihm wahrgenommen. Kants Größe als Gelehrter und Denker ist der Welt bekannt, ich kann sie nicht würdigen, aber die feinsten Züge seiner bescheidenen Gutmütigkeit hat keiner so zu beobachten Gelegenheit gehabt als ich. Er wusste alles sorgfältig dem Auge anderer unbemerkbar zu machen, was zu seinem Lobe gereichen konnte. Nicht jedem ist es gegeben, die gut gemeinten Vorschläge eines anderen, der tief unter ihm steht, mit Bereitwilligkeit anzunehmen und mit Festigkeit zu befolgen, und dennoch tat es dieser Mann. denn bei seinem großen Verstande, der zwar bisweilen nur noch unter der Asche loderte, aber auch oft in lichten, selbst blendenden Flammen wieder aufschlug, maßte er sich in diesen lichtern Augenblicken keine Untrüglichkeit an, sondern benutzte sie vielmehr nur dazu, seinem Freunde für seine Vorkehrungen zu danken und die Versicherungen des gegen ihn fortdauernden und vermehrten Zutrauens zu erneuern. Wie ausgezeichnet tritt hier Kant aus der Reihe gewöhnlicher Menschen, die viele um Rat fragen und keinen Rat befolgen. Er handelte konsequenter und von den beiden Alternativen, entweder nach seinem eigenen Gutdünken selbstständig und unerschüttert fest zu handeln oder, im Fall er dieses nicht tunlich fand, dem Rate dessen, dem er einmal sein Zutrauen geschenkt hatte, unbedingt zu folgen, wählte er die letztere. Nie verdarb er mir den kleinsten Plan durch eigene Dazwischenkunst und nie machte er ein Geheimnis daraus, sich mir ganz hingegeben zu haben. Dieses Betragen sowohl als manches vorteilhafte Zeugnis über meine Verfahrensart jagte mir dann oft eine Schamröte ab, und da Kant in diesem Falle keine Schonung für mich gestatten wollte, so empfand ich oft, dass zu viel Güte peiniget. Was bisher nur Verbindung aus Bedürfnis und Umgang gewesen war, bildete sich nach und nach, ich darf es der Wahrheit gemäß sagen, zum freundschaftlichen Wohlwollen aus, dessen herzliche und fast zärtliche Ergießungen wörtlich anzuführen die Bescheidenheit verbietet, die sich aber meinem Herzen auch umso stärker eindrückte, je ausgemachter es war, dass dieser gerade Mann nichts anders sagen konnte, als er wirklich empfand. Kant hatte das blendende Paradoxon des Aristoteles adoptiert. Meine lieben Freunde, es gibt keine Freunde. Er schien dem Ausdrucke Freund nicht den gewöhnlichen Sinn unterzulegen, sondern ihm so etwa wie das Wort Diener in der Schlussformel des Briefes oder im gewöhnlichen Empfehlungsgruß zu nehmen. Hierin war ich mit ihm nicht einerlei Meinung. Ich habe einen Freund im vollen Sinne des Worts, dessen Wert es mir unmöglich machte, Kants Meinung beizustimmen. Bis hierher war Kant sich selbst genug gewesen und hatte, da er Leiden nur den Namen nach kannte, keines Freundes bedurft. Jetzt durch seine Schwäche, fast bis zum Hinsinken niedergedrückt, sah er sich nach einer Stütze um, ohne die er sich nicht mehr aufrechterhalten konnte. Als ich daher bei Gelegenheit seiner sehr andringenden Freundschaftsversicherung meinen Unglauben mit Beziehung auf jenes Paradoxon äußerte, war er offenherzig genug zu gestehen, dass er jetzt mit mir einerlei Meinung sei und Freundschaft für keine bloße Chimäre halte. Bei seiner Delikatesse und der sorgfältigsten Vermeidung alles Lästigwerdens stand er noch immer an, mir seine gesamten Angelegenheiten anzuvertrauen, so wie ich im Gegenteil auch nie für ihn mehr tat, als er von mir verlangte oder was er mir freiwillig zugestanden hatte. Nämlich ihm meine Vorschläge zur Erleichterung seines Zustandes auch unaufgefordert vorzulegen.